Resignation. Dieser Begriff beschreibt wohl für viele genau das, was vielerorts in katholischen Pfarrgemeinden vorherrscht. Um konstruktiv über Wege zu sprechen, wie man aus dieser Resignation herauskommt, begrüßt sie Leon Bichler aus München bei Radio Maria Südtirol und Radio Horeb zu einem neuen Grundkurs des Glaubens mit dem heutigen Titel Pfarrgemeinden heute, Pfarrgemeinden morgen. Wege aus der Resignation, Wege zum Neuanfang. Dazu begrüße ich meinen Sendungsgast, den Berater für Pfarrgemeindeerneuerung von Pastoralinnovation Johannes Seidel aus Bernried am Starnberger See im Bistum Augsburg. Grüß Gott und hallo, Herr Seidel.
Grüß Gott, liebe Zuhörer, grüß Gott, Herr Bichler.
Herr Seidel, ich weiß nicht, wie das in Ihrer Jugend war, aber ich habe vor allem meine letzte Pfarrgemeinde vor meinem letzten Umzug so erlebt, dass eigentlich nur ein paar eingefleischte Kirchgänger sich noch am Gemeindeleben beteiligt haben. Und es waren dann meist auch noch ältere Menschen und einige davon mehr aus Traditionsbewusstsein heraus als aus einem tieferen persönlichen Gottesbezug, so wie ich in einigen Gesprächen dann feststellte. Junge Leute sind dann sowieso scheinbar meist nur ein paar Einzelgänger in den Gemeinden noch anzutreffen, aber ein lebendiges Gemeindeleben habe ich eigentlich sehr selten erlebt. War das in Ihrer Jugend auch schon so, Herr Seidel?
Naja, ich bin ein bisschen älter und ich habe schon noch so Bestände in meiner Heimatgemeinde eines Gemeindelebens erlebt, aber seit Anfang der 70er Jahre, habe ich auch damals schon gesehen, dass es immer weniger wird, dass man so von der Substanz lebt und eigentlich neue Leute nicht so richtig dazukommen. Man hat so das erlebt, was die Älteren in ihren Familien erlebt haben, aber es ist so, das habe ich nachher auch in vielen Gesprächen bei Pfarrmissionen und anderen Gelegenheiten gesehen, dass diese nachfolgende Generation dann das nicht mehr geschafft hat, das an ihre Kinder weiterzugeben. Viele haben selber noch so ein bisschen das mitgemacht, aber es ist was nicht mehr geschehen ist, ist nicht mehr weitergegeben. Und es wird auch viel von den Familien gesprochen, wo man noch was erlebt hat, aber die Familien, in denen noch regelmäßig gebetet wurde, wo die das noch erlebt haben, sagen, ja, das habe ich von meiner Familie oder ich kenne Leute, die regelmäßig gebetet haben, da ist der Kontakt irgendwie abgerissen.
Was denken Sie, was dafür so die Hauptgründe sind?
Ich meine, die Gründe sind sehr vielfältig. Die sind vielfältig, indem sich die Gesellschaft gewandelt hat. Die Familien haben sich gewandelt. In den Zeiten meiner Großeltern waren Familien noch größere Verbände. Meine Großmutter waren 9 Geschwister. Und es gab noch größere Familien, wo die auch einen größeren Zusammenhang hatten, wo mehrere Generationen dabei waren. Das ist so, glaube ich, ein Punkt. Und wo, wenn man heute viel von Kleingruppen in den Pfarrgemeinden spricht, die man neu aufbaut, aber es gab solche Kleingruppen, die waren eben diese Familien, wo verschiedene Generationen, wo eben die Oma noch da lebte und was weitergeben konnte. Wenn die Oma ganz woanders lebt, kann sie eigentlich von ihrer täglichen Glaubenserfahrung nichts weitergeben. Ich habe jetzt zu Maria Himmelfahrt einen Prediger gehört, zu einer großen Festpredigt, und der hat dann von sich erzählt. Sagt er, wie ist er da überhaupt dazu gekommen? Sagt er, weil sein Großvater, der blind war, der hat jeden Abend irgendwie in dem Bauernhof, wo sie gewohnt haben, hat er das Abendgebet irgendwie geleitet und hat auch immer gewartet, dass alle kommen. Und selbst wenn er als Kind nicht alles verstanden hat und manche Worte auch aus den Gebeten nicht verstanden hat, hat er doch die Haltung dieser Leute gesehen und es ist ihm, so hat der Prediger gesagt, nachher vieles wirklich eingegangen. Also aufgegangen und so, der hat einfach die Echtheit darin gesehen, auch wenn ihm manches nicht erklärt worden ist. Aber diese gelebte tägliche Praxis, das ist sicher abgebrochen, weil auch unsere Gesellschaft anders geworden ist. Es gibt statt der Hausaltäre und dem Herrgottswinkel gibt es den Fernseher, es gibt ein ganz anderes Angebot. Und die Gesellschaft, sagen wir mal, die äußere Gesellschaft ist natürlich nicht mehr stützend, woran man sich so gewohnt hat. Da konnte man sich nämlich anlehnen, dass alles irgendwie mit der Kirche in Verbindung war. Und das ist heute eher nicht neutral, sondern eher ein bisschen feindlich. Und daraus müsste sich eigentlich eine andere Haltung ergeben. Man kann nicht einfach so hinein und mitlaufen und das irgendwie erfassen und hat viele Jahre Zeit, bis das mal aufgeht, weil man in so einem Rahmen ist, sondern das ist einfach nicht mehr so. Und die Frage ist, diese Situation, die schon lange anhält, die schon auch dann mit der Verunsicherung, die das Konzil auch gebracht hat, also die Umstellungen und also wo viele Traditionsbrüche waren, aber die Frage ist, was ist an Neuem gewachsen, was zu unserer Zeit passend ist? Wir können ja nicht die alte Zeit irgendwie zurückholen, die ist einfach nicht mehr da. Die Menschen sind anderen Sorgen und anderen Ablenkungen und einer anderen Umwelt ausgesetzt, aber es gibt ja auch Sachen aus der guten alten Zeit, die will man auch gar nicht, aus der sogenannten guten alten Zeit, die will man auch gar nicht zurückhaben, weil man denkt, ja, die waren auch gar nicht so gut. Und deshalb, die Frage ist, wenn man das sieht, diesen Rückgang, diesen Verlust an Zusammenhalt, auch an Gemeinschaft, die es heute gibt, heute, jetzt die letzten Jahre Entwicklung, wo viele Leute nur an die Medien alleine reinschauen, in einer Pseudogemeinschaft, aber wo Leute einfach zusammenkommen, auch im rein weltlichen, normalen, menschlichen Bereich, das auch weniger wird. Also wenn man das alles sieht, dann ist die Frage, ja, was ist eigentlich unsere Antwort? Was ist unsere Antwort in der heutigen Zeit?
Wie kann so eine Antwort ausschauen? Also gerade, wie Sie sagten es jetzt, diese Pseudogemeinschaften nehmen ja einfach in unserem Zeitalter auch das Internet ja tendenziell stärker zu, dass man eben mit Leuten vernetzt ist, die man gar nicht sieht und gar nicht kennt und die einen vielleicht auch gar nicht hören, sondern man schaut eben nur zu oder hört nur zu. Ich meine, das Radio ist ja auch ein Medium, das eher einseitig ist, wenn jetzt nicht gerade eben Hörer auch anrufen, was natürlich ganz oft auch vorkommt. Aber trotzdem, was denken Sie, ist jetzt die richtige Antwort für die Gemeinden oder auch eine Einladung für die Gemeinden, damit die dann auch untereinander mehr wieder ins Gespräch kommen, mehr vernetzt werden und nicht nur eben sich von Medien zum Beispiel ihren Gemeindeersatz holen?
Ich bleibe nochmal bei dem, was Sie am Anfang genannt haben, bei diesem Wort Resignation stehen. Ja, das habe ich mir da in den Titel einfach gesetzt. Und also was meine ich einfach mit Resignation? Ja, mit Resignation, ein Punkt, den ich damit meine, ist, dass man sagt, aha, ja, das läuft nicht mehr so wie vorher. Wenn ich in die Kirche komme, gibt es nur vornehmlich ältere Leute und eine ganze Generation ist eigentlich nicht mehr so vertreten, zumindest, dass sie sich so finden und sich nochmal vernetzen können, dass da ein bisschen so eine Atmosphäre, eine Gemeinschaft aufkommt. Und Resignation würde einfach bedeuten, sagen, ja, das ist so und das muss so sein und das ist, die Zeiten sind schlechter und einfach so zu sagen. Aber ich möchte ein Erlebnis haben. Ich war Anfang August in Altötting bei einem großen Familien- und Jugendtreffen. Und es gab einen Abend mit Beichte, auch in Altötting auf dem Kapellplatz und Gebetsangeboten dort auf der Wiese. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich war erst kurz vorher zum Beichten. Deshalb habe ich gedacht, naja, lässt du mal die anderen Leute vor, die vielleicht jetzt nicht so, ich hatte vorher eine Gelegenheit zum Beichten zu gehen und war dort auch. Und hab dann aber gedacht, naja, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, es war auch da so Anbetung und wollte zum Beichten gehen. Und es waren ungefähr 25 Priester, glaube ich, locker irgendwie, die dort auf dem Platz und auch um die Kapelle saßen. Und ich habe mich dann mal so angestellt und ich habe gemerkt, es geht irgendwie nicht vorwärts. Es war doch ein solider Anteil von Priestern da und es war auch übrigens ein solider Anteil von Gebetsteams da, aber auch da ging es nicht irgendwie vorwärts. Ich habe mich jetzt gedacht, naja, das drängt sich jetzt nicht gleich mal vor. Und ich habe gemerkt, es dauert alles ewig lang. Und nachher, also am Abend, habe ich zwei Leute aus einem Gebetsteam gefragt und habe gesagt, na, ich wäre schon gern zu euch gekommen, aber ihr wart halt immer besetzt. Und haben sie gesagt, ja, ganz viele Leute haben sehr lange und es gab sehr tiefe Gespräche und Gebete. Und ich habe am nächsten Morgen habe ich zwei Priester getroffen und habe denen das auch gesagt, na ja, ich wäre auch gern gegangen, es war jetzt nicht dringend, aber ich habe gesehen, boah, das dauert alles sehr lange. Und die haben gesagt, ja, auch ein Priester, der immer in Altötting ist, ein Ordensmann, der hat gesagt, ja, in letzter Zeit sind diese Beichten, die so ganz kurz sind, wo man ein paar kleine Dinge berichtet, was man irgendwie versäumt hat und so, die hätten stark abgenommen, aber die echt, also Beichten, wo die Leute ihre ganze Existenz und echte Fragen und alles das mit hineinkommen, die hätten zugenommen. Und sie haben eigentlich gar nicht so viel Zeit, alle diese langen Beichten und diese Seelsorgegespräche zu führen. Und es sind auch an diesem Abend, wo ich da war, nicht nur Leute dort zur Beichte und zum Gebet gekommen, die bei diesen Familien- und Jugendtreffen waren, sondern es sind auch viele dahin gekommen, die von außen kamen, die einfach da an diesem Abend da waren und einfach die das angezogen hat und die dann dorthin gegangen sind zu diesem Gebet und zur Beichte. Das möchte ich nochmal sagen zu diesem Thema Resignation. Das ist etwas, dass jemand hat mal gesagt, der Grundwasserspiegel steigt irgendwie wieder. Und das ist meine Beobachtung vom Anfang August, ergänzt das ein bisschen oder bestätigt das ein bisschen. Es gibt viele Menschen, die sind auf einer echten Suche. Die erreichen wir nicht, die suchen woanders. Die würden auch bei uns suchen, wenn es ein echtes Angebot gibt. Auch das kann, wenn Leute wirklich, die dorthin gekommen sind für lange Gespräche und Fragen und Glauben und mit ihrem Leben. Die Frage ist, ob unser Standard seichtes Angebot einfach da ausreicht. Also einer dieser Punkte, wo wir sagen, ja, wir resignieren, weil wir vielleicht nicht wahrgenommen haben, wo die Menschen stehen und was unser Auftrag ist. Also Resignation, weil es nicht mehr so die Sehnsucht gibt und die Erwartung, dass die Menschen diese Unruhe auf Gott hin in ihrem Herzen tragen. Wir erwarten das oft gar nicht mehr. Manchmal gibt es irgendwie Angebote, die gab es früher, die gibt es nicht mehr und für Zeiten und Beichtzeiten und Gespräche und sagt, ja, da kommt eh niemand und so. Und das hat sich bei uns so verfestigt. Das ist so dieser Punkt mit der Resignation, und das ist natürlich, atme ich auch diese Luft, also dieser allgemeinen Stimmung. Und dass man irgendwie manchmal in Pfarrgemeinden sagt, irgendwie, ja, wir müssen jetzt mal abwarten, es geht jetzt alles irgendwie den Bach hinunter und dann schauen wir mal, was übrig bleibt. Aber ich glaube, das ist keine richtige Antwort, weil es jetzt Menschen gibt, die Hunger haben, die in Not sind, die, zu denen wir auch gesandt sind, wir als Christen, sie näher mit Gott bekannt zu machen. Also das ist so der grundsätzliche Punkt, den ich sehe. Und wenn man schaut, kann man das an vielen Punkten sehr deutlich erfahren. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Gehen wir damit überhaupt um? Oder lassen wir das so laufen? Haben wir so ein hohes Interesse? Haben wir so ein Sehen, wir wirklich Leute, wenn wir da vorbeigehen und unseren normalen Pfarrbetrieb machen, die bildlich gesprochen dort irgendwie unter die Räuber gefallen sind und am Straßenrand liegen. Bremsen wir dort ein, kümmern wir uns um die, also auf die unterschiedlichen Leute, die ganz weit sind, und aber auch die jetzt in unseren Gemeinden und irgendwie den Anschluss verloren haben, ein bisschen unter die Räuber des Lebens gefallen sind.
Würden Sie sagen, die Resignation besteht also eher auf der Seite der Pfarrgemeindeleitenden, das heißt sozusagen der Anbieter des Glaubens, und weniger, ja, der Nachfrage, das heißt der Suchenden? Also würden Sie sagen, es gibt durchaus genug hungrige und suchende Menschen, Glaubenshungrige, aber wir bieten es ihnen einfach nicht, ja, wirksam genug an?
Tendenziell würde ich dazu sagen, weil wir haben so unser Angebot, auf das wir uns eingerichtet haben. Wir haben zum Beispiel dieses Angebot der Vertiefung, das versuchen wir immer zu reduzieren, weil wir denken, ja, die Leute sind eh schon so weit weg. Aber es gibt einfach Leute, die haben schon Angebot, die haben eine Suche auf der Vertiefung. Und auf der anderen Seite gibt es einfach Leute, die sind noch ganz weit weg. Da brauche ich in der Tat erst erste Schritte. Da kann ich noch nicht mit der Katechese und allem, mit dem Messer ankommen. Und das machen wir auch nicht. Wir stehen irgendwie oft irgendwie unglücklich zwischen beiden dazwischen. Wir geben den Fern, wir haben keine echte Begegnung mit den Fernstehenden. Aber wir haben auch für die, die jetzt bei uns einfach auf der Suche sind, die irgendwie Probleme haben, die irgendwie Fragen haben, die unter einer Depression leiden. Für die haben wir in einer normalen Pfarrgemeinde, wie sie so ist, die auch so ein bisschen zersplittert ist und nicht mehr, vielleicht war es früher auch nicht so, ich will jetzt auch nicht alles von früher irgendwie schönreden, aber für die haben wir auch kein Angebot. Wer betet mal mit denen? Wer betet mit den Menschen, die nicht beten können? Also für diese beiden Gruppen, jede Zeit ist auch anders. Jetzt leben wir in der Zeit, wie wir sind. Und dass es ganz viele Leute sind, die suchen, die vielleicht dann an der falschen Stelle irgendwas anderes nehmen. Oft liegt das daran, dass wir in unseren katholischen Gemeinden ihnen kein Angebot machen. Also kein Angebot zum einen für die, die ganz weit weg sind, den Verlorenen nachgehen, sie suchen. Aber auf der anderen Seite für die, die sie schon da sind, die erhalten wir so ein bisschen in der Konsummentalität.
Also würden Sie sagen, gerade hier besteht die Chance, dass man einfach mehr auf die Leute zugeht, vielleicht auch gerade der Auftrag und die Notwendigkeit, dass man auf die einzelnen, ja, Gläubigen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen, gerade auch als Pfarrgemeinde, besser eingeht, auf die zugeht und sozusagen mehr die Basics des Glaubens wieder vertieft. Also es wird ja oft viel Pfarrgemeindebetrieb festgestellt, also viele Pfarrfeste oder Aktivitäten. Aber jetzt so große angelegte Beichtaktionen oder auch mit spirituellem Rahmenangebot und mit Musik stellt man vielleicht in vielen Pfarrgemeinden seltener fest. Meinen Sie also sowas, ein mehr geistliches, vergeistlichtes Programm in den Pfarrgemeinden?
Ja, und ich will es aber differenzieren. Für die Fernstehenden ist es sicher erstmal überhaupt in Kontakt mit denen zu kommen. Und auf ganz verschiedenen Ebenen, im Rahmen des Systems. Mir hat jetzt ein Pfarrer in der italienischen Schweiz erzählt, sagt er, ja, er hat so lange rumgetan mit dem Pfarrgemeinderat und sie müssen auch ihre Kirchen renovieren, das müssen sie auch selber bezahlen und mit dem Kirchenverwaltungsrat und so. Und er hat jetzt ein Modellprojekt gemacht und hat gesagt, er hat diese beiden Gremien zusammengelegt mit Erlaubnis seines Bischofs und hat für die Kirchenverwaltung eine Reihe von Leuten eingeladen mitzumachen, die dem Glauben nicht besonders nahestehen, die sind wahrscheinlich auch getauft, aber die mehr an dieser Erhaltung des Ortes und der Kirchen interessiert sind. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute im Pfarrgemeinderat, anderen Leute, die jetzt so ein bisschen auch aus dem Businessbereich, Geschäftsbereich kommen, die in dieser Verwaltung bei der Kirchenrenovation und so sich bemühen und auch Gelder herbeischaffen müssen. Die sind ein bisschen, sagen wir mal, die sind ein bisschen ergebnisorientierter und das hat gesagt, das hat die Atmosphäre bei ihm ganz verändert und ihm geht es jetzt viel besser, weil er muss nicht mehr so viel, muss nicht beide Gremien antreiben, sondern da ist so eine Dynamik entstanden. Und das heißt, weil sie sich auf andere Leute zugegangen sind und aus ihrem eigenen Club, der nicht irgendwie bewusst entsteht oder gewollt entsteht, aber der einfach so entsteht, weil es immer dieselben sind, hinausgegangen sind. Und ein Wort von Ihnen möchte ich noch aufgreifen. Sie haben gesagt, ja, was müsste man tun? Dieses Mann möchte ich unterscheiden. Zum einen natürlich bei der Leitung der Pfarrgemeinde. Die Leitung der Pfarrgemeinde, ich komme nochmal auf die Resignation, das wäre schön, wenn Sie sehen, es gibt mehr. Es gibt nicht nur diesen Rückgang und den Verfall, dass wir niemanden erreichen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich auf neue Leute zugehe, dann ist das Mann ein ganz anderes, von dem wir da gesprochen haben. Weil das Mann heißt, es gibt Leute, die auf der Suche sind und die sich schon selber auch mit einbringen. Am Anfang vielleicht mehr auch praktisch, aber die sich selber mit einbringen. Und die dritte Stufe von diesem Mann ist, dass wir nicht irgendwie in diese Falle, also ich nenne es jetzt einfach Falle geraten, dass wir sagen, ja, einige wenige tun irgendwie die anderen irgendwie geistlich versorgen. Das ist nicht unser Modell als Christen. als getaufte Christen, sondern die, natürlich hat die Pfarrgemeinde eine Leitung und sie werden gestärkt durch die Sakramente und es gibt einen Priester und eine, ja. Aber unser Mann müsste eigentlich viel größer werden. Das heißt, dass wir selbst, dass es nicht nur ein geistliches Angebot gibt, mal an irgendeinem geistlichen Abend, was Sie angesprochen haben, sondern dass es so ist, dass wir selbst uns ermutigen und befähigen lassen und auf der Suche sind und auch in einem Kontakt mit der Heiligen Schrift, mit unserem Herrn, dass wir selber im Alltag Leuten auch geistlich helfen, dass wir ihnen praktisch Freundschaft anbieten, dass wir praktisch auf sie zugehen oder in den Freundschaften, denen wir schon sind, aber dass wir, wenn wir Christen sind, dass wir dann irgendwann auch mal sagen können, ja, ich bete für dich oder einfach den Leuten ein kleines etwas erzählen von unserem eigenen Glauben, das, was sie aufbaut, ohne sie damit zu überfordern und irgendwie überschütten.
Sie haben jetzt schon einiges angesprochen zur Gemeinde und wenn wir gerade auch die Bibel aufschlagen, sehen wir ja, dass Paulus die Pfarrgemeinde oder besser gesagt ja die Kirche Christi als die Braut Christi beschreibt und sozusagen das Verhältnis von Gott und seiner Kirche mit einer Ehe vergleicht. Wir kennen dieses Motiv ja auch schon aus dem Alten Testament in der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Wie sehen Sie das denn dann, wenn man das jetzt mal überträgt in puncto Resignation? Es gibt ja auch Resignation in einer Ehe. Was kann man denn zum Beispiel dann hier für ja, fruchtbare Parallelen aus diesem Vergleich ziehen?
Ich habe mal früher schon auch Theologie studiert und ich habe mir noch bin letztens drauf gestoßen, was das Konzil eigentlich sagt in diesem Konzilsdokument über die Kirche in der Welt von heute, Freude und Hoffnung genannt. Freude und Hoffnung teilen wir, aber auch Angst und Verzweiflung. Wir leben in dieser Welt, so beginnt dieses Dokument. Und einer der zentralen Punkte ist die Ehe in der Gesellschaft. Und die Ehe, wir haben das jetzt gerade gehabt, irgendwie mit diesen, eigentlich der Abschaffung irgendwie dessen, was wie die Ehe ist, zumindest der gesetzlichen Stütze davon, weil man sagt, Ehe ist ja eigentlich alles. Und auch diese Diskussion darum. Und ein Punkt ist mir aufgefallen, dass die Ehe diese beiden Elemente hat. Und das sagt auch das Konzil. Die Ehe hat das Element, dass Mann und Frau sich gegenseitig dienen, aneinander wachsen und irgendwie Freude haben aneinander und daraus irgendwie, ja, dass sie selbst irgendwie aufeinander bezogen sind im Dienen, nicht nur im Nehmen, sondern auch im Dienen und aneinander wachsen. Aber das andere ist, dass die auch schon Paulus die Ehe ja auf dieses Verhältnis Gottes zu uns und auch das innergöttliche Verhältnis, nämlich dieser gegenseitig sich schenkenden Liebe und der Fruchtbarkeit bezieht. Das heißt, die Ehe in unserem christlichen Sinn ist als Sakrament hat eine Fruchtbarkeit, nämlich die Fruchtbarkeit auf Kinder hin. Es gibt auch Ehepaare, die bekommen keine Kinder, aber diese Offenheit auf die Kinder hin, das weiterzugeben, diese Hingabe. Wenn man irgendwie jetzt im Sommer sieht man natürlich viel mehr Kinder auf der Straße und Familien jetzt in der Urlaubszeit, ich sehe die auch täglich, und mit welcher Hingabe die sich um ihre Kinder kümmern. Sie haben auch Freude dran, aber es ist eine echte Hingabe. Und das ist etwas, glaube ich, für unsere Pfarrgemeinden, dass wir das wissen. Das gilt ja für jede Verbindung irgendwie unter Christen, dass es diese Freude mit dem Herrn gibt und die Freude untereinander, aber dass es auch dass daraus was Neues erwachsen kann. Das meint ja unsere ganze Schöpfung. Es wächst was Neues aus. Gott hat ohne Not hat diese Schöpfung geschaffen. Es wächst was Neues. Es wächst aus der Verbindung zwischen Vater und Sohn, der Heilige Geist. Es wächst was Neues. Diese Liebe ist so stark, dass daraus was Neues wächst. Und dieses Grundprinzip, irgendwie, das in Gott ist, wirkt auch in seiner Schöpfung, die ja von diesem dreifaltigen Gott kommt. Und das zu schauen, wo können wir wo ist unser Auftrag? Nicht nur, wo können wir, wo ist der innere Auftrag der Liebe? Wo ist es der innere Auftrag unseres Glaubens, Frucht zu bringen? Seid fruchtbar und mehret euch. Diese, wo Frucht entsteht, wo mehr entsteht, das vorher da war. Und das hat mit einer Hingabe, auch mit einer Hingabe, manchmal auch mit einem Erleiden oder mit einem Zurückstecken, wie Familien, die können sich manches nicht erlauben, kümmern sich um ihre Kinder, auch in der Pubertät und wenn sie ganz klein sind. Und das ist, glaube ich, so etwas, was mich hat das nochmal, als ich das etwas näher betrachtet hatte, habe ich gedacht, ja, das ist auch etwas, was für unsere Pfarrgemeinden gibt. Es ist schön, wenn wir da sind, aber das soll Frucht bringen, das soll ein Dienst sein für andere, weil das ist in der inneren Logik unserer Schöpfung, in der inneren Logik und dieser göttlichen Liebe, der Beziehung zu Gott mit uns begründet. Und wenn das nicht ist, also wenn wir darüber auch nicht mehr offen sind, wenn wir diese Zeit mit Kindern zu verbringen in der Ehe, wenn wir diese Zeit mit anderen zu verbringen, Neues zu lernen, merken, dass unsere Kinder ganz anders sind als wir. Und so ist auch mit neuen Leuten. Wenn wir diese Zeit nicht mehr verbringen wollen, dann ist etwas, und wenn diese Hingabe, dieses Fruchtbringen wollen, ein deutscher Bischof hat vor vielen Jahren mal gesagt, das Hauptproblem ist nicht, wenn die Kirche nicht wächst, sondern wenn sie nicht mehr wachsen will. Und will heißt nicht irgendwie die Füße hochlegen, sondern will wachsen wollen, heißt eine echte Sehnsucht dazu haben und dafür auch Zeit und Mitmenschlichkeit und all das einzusetzen. Das ist, glaube ich, und diese Fruchtbarkeit, aber macht einfach die Fruchtbarkeit führt zu einer größeren Freude, wenn Leute Kinder haben, noch mehr manchmal, wenn sie Enkel haben, wenn man merkt, dass diese Fruchtbarkeit sich fortsetzt, wenn das Prinzip, was ich in sie hineingelegt habe, wenn das weitergeht, wenn die Leute Enkel haben. Und ich würde mir wünschen für unsere Pfarrgemeinden, dass wir uns auf Enkel freuen, nämlich auf das, dass wir Leuten was weitergeben im Glauben, die das ihrerseits an andere weitergeben, an ihre natürlichen Kinder, aber auch an ihre geistlichen Kinder.
Gleich sprechen wir weiter über mögliche Wege zum Neuanfang in den Pfarrgemeinden heute aus der Resignation heraus, die vielerorts vorherrscht. Und unsere Hörer sind jetzt herzlich dazu eingeladen, ihre Fragen rund um die Thematik Pfarrgemeindeleben und Pfarrgemeindeerneuerung live an unseren Fachmann auf diesem Gebiet zu richten, und zwar unter der Rufnummer 089 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt frei und in wenigen Minuten geht's dazu bei uns weiter. Bleiben Sie dran! Leon Bichler begrüßt Sie zurück zum Grundkurs des Glaubens auf Radio Maria Südtirol und Radio Horeb. Jetzt geht's bei uns weiter zu unserem Themenblock Pfarrgemeinden heute, Pfarrgemeinden morgen, Wege aus der Resignation und Wege zum Neuanfang. Dazu spreche ich heute mit Johannes Seidel, einem Berater für Pfarrgemeindeerneuerung bei Pastoralinnovation. Herr Seidel, vor der Liedpause haben Sie gesagt, die Leute bräuchten einfach wieder eine Sehnsucht nach Wachstum im Gemeindeleben, im geistigen Leben. Vielleicht, man könnte auch sagen, nach Wachstum im eigenen Glauben. Wie kriegt man denn so eine Sehnsucht?
Ja, wenn ich bei meinem Beispiel mit der Familie und den Kindern bleibe, dann bekommt man zum Beispiel eine Sehnsucht. Es gibt junge Leute, wenn die mit Familien zusammenkommen, die Kinder haben, die auch mehrere Kinder haben und mit denen Kontakt haben, dann bekommen die auch irgendwie eine Sehnsucht nach eigenen Kindern. Ich habe Freunde, die haben auch mehrere Kinder und kleine Kinder, und dann kommt mal eine Sehnsucht oder viele Leute, die selber mit mehreren Kindern aufgewachsen sind, sagen, Es gibt auch Leute, die haben nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil sie vielleicht zu kurz gekommen sind. Aber viele sagen, boah, das war auch bereichernd. Diese vielen unterschiedlichen Geschwister. Und die haben dann selber sagen auch nicht sagen, oh, nicht nur ein Kind, sondern sie wollen mehr Kinder. Ob sie dann mehr Kinder bekommen, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, wenn man das sieht, wenn man irgendwo eine Lebendigkeit, eine Fruchtbarkeit sieht, dann ist das ein Weg zu dieser Sehnsucht. Und das heißt jetzt in unserem Gebiet auf den Pfarrgemeinden, gehen wir zu anderen Gemeinden, die, wo wir das lernen können. Dieses Jahr ist das 10-jährige Jubiläum des Dokumentes der Lateinamerikanischen Bischofskonferenz, der Bischofskonferenz von Aparecida vor 10 Jahren, wo das Schlussdokument von Kardinal Bergoglio erstellt wurde. Und das sind wesentliche Punkte auch in seine erste Enzyklika eingegangen, in Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Und die haben auch gesagt, ja, schauen wir doch mal woanders hin, wo es das gibt. Schauen wir, wo unsere Leute sind, die jetzt nicht mehr in den Pfarrgemeinden sind. Und sie haben gesagt, ja, sie sind oft in andere Gemeinden gegangen, wo es irgendwie eine vertiefte Beziehung zu Jesus Christus gab, wo es eine größere Gemeinschaft gab. Und haben sich das auch angeschaut. Sie haben diesen demütigenden Schritt gemacht und haben gesagt, schauen wir uns das an, wo es das gibt. Wie man in eine Familie geht und das irgendwie das sieht. Und die wächst. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch für uns gelten kann, weil sonst glauben wir überhaupt nicht mehr, dass das möglich ist. Auch ich würde es nicht glauben, wenn ich nicht an Orte mal gegangen wäre, wo es das gibt, wo es katholische Gemeinden gibt, aber auch nicht katholische Gemeinden gibt, die fruchtbar wachsen. Es gibt ja auch, ein ungesundes Wachstum vielleicht auch, wenn es nur irgendwie eine äußere Show ist, wenn nur Sachen angeboten sind, an denen man kommuniziert und so. Aber es gibt auch Orte, wo es ein fruchtbares Wachsen gibt, wo die Leute selbst wachsen, wo sie nicht nur Konsumenten sind von irgendeiner tollen Show, sondern wo sie selbst wachsen. Und bei mir sind es auch zwei Richtungen, wo ich das selbst erlebt habe. Das eine ist in nicht-katholischen, in freien oder in anglikanischen Gemeinden. Ich habe lange mit dem Alpha-Kurs auch gearbeitet, also immer noch ein bisschen. Und ich habe das gesehen, aber es gibt auch katholische Gemeinden. Unsere Erfahrung jetzt mit Pastoralinnovation ist die Zusammenarbeit mit einer Gemeinde, in einer Vorortgemeinde in Baltimore, die Nativity-Gemeinde, also von der Geburt Jesu, das Patrozinium, und die sich auch ausgestreckt haben auf die Leute in ihrer Umgegend, die alle ehemals katholisch sind, katholisch irgendwie getauft oder die Großeltern noch und so, aber wo die allermeisten keinen Bezug mehr haben, und die es aber auch geschafft haben, die eigenen Leute nicht nur zu unterhalten, nicht nur zu lehren, sondern sie auch selbst mit hineinzunehmen, sie aus ihren, wie man dort sagt, aus den Kirchenbänken etwas hervorzuholen, also aus dem Sitzenden, aus dem nur Rezipierenden, das weiterzugeben. Und wenn ich das nicht erlebt hätte, vielleicht wäre meine Sehnsucht kleiner noch. Also sie kann noch wachsen, aber sie wäre viel kleiner. Und das zu erleben, diese amerikanische Gemeinde hat eben, der Pfarrer Michael White und sein Pastoralmitarbeiter Tom Corcoran, die haben ein Buch darüber geschrieben, über diesen Weg raus aus dieser Resignation hin zur Fruchtbarkeit. Das ist ein längerer Weg mit auch ein paar Höhen und Tiefen. Aber die haben einen Weg in diesem Rebuild-Buch, was es jetzt auch auf Deutsch schon in zweiter Auflage gibt, geschrieben, der viele Leute angesprochen hat, der viele Leute auch um sie herum, also nicht nur in ihrer Pfarrgemeinde, wo man das ja erleben kann, aber der auch viele andere Priester weltweit und andere Pfarrgemeinden angeregt hat, zu sagen, ja, das gibt es auch in unserer westlichen Welt mit all diesen Problemen und all den Veränderungen, die wir vorhin schon ein bisschen angedacht haben, das gibt es. Und es gibt dort irgendwie auch junge Menschen, die zum Glauben geführt werden. Es geht nicht nach Schema F, dass man sagt, alle in Klasse sowieso und sowieso teilen wir jetzt ein und gehen dahin. Das hat sich nicht als fruchtbar gewiesen. Aber es gibt Menschen, junge Menschen und Erwachsene, die machen nicht nur selber einen Glaubensschritt, sondern werden dann auch selbst fruchtbar für andere. In diesem von mir erwähnten Dokument von Aparecida, dieser lateinamerikanischen Bischofskonferenz, kommt 121 Mal das Wort missionarische Jünger und Jünger vor. Das heißt, dass wir selber von dem, was wir empfangen haben, lernen, etwas weiterzugeben. Mein Beispiel mit den Enkeln, die Kinder, man gibt an seine Kinder etwas weiter, aber dieses Leben und dieses Lebensprinzip geben die Kinder dann weiter an die Enkel. Mit diesen Enkeln habe ich direkt gar nichts mehr zu tun, sondern das haben die Kinder, haben das an die, also an ihre Kinder weitergegeben. Und das meint das mit dem missionarischen Jüngernsein, dass das nicht alles irgendwie von ein paar wenigen Hauptamtlichen bleibt, sondern dass wir selbst das haben. Das ist dieser Titel, die Freude des Evangeliums. Einer der Freuden des Evangeliums ist auch zu sehen, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass der Glaube in anderen wächst. Dadurch wächst er in mir. Ich habe eine Freude dran, ich sehe das. Aber ich bin auch demütig, weil ich merke, es passiert etwas, das geht über meinen kleinen Anteil, den ich da habe, weit über hinaus. Und diese Freude kann man eben an solchen bisschen modellhaften Pfarrgemeinden erleben und sehen. Und ich glaube, das hilft einem auch, selber dann vielleicht zu beginnen, wie können auch wir so einen Weg beginnen.
Wir haben ja bereits auch mehrere Sendungen gemacht, die sich zum einen entweder dem Buch Rebuild, eben zu Deutsch Wiederauferbaut, widmen. Oder auch dann eben speziell haben wir einen Reisebericht auch schon behandelt im Grundkurs des Glaubens, nämlich wo Sie mit auch Begleitung erzählt haben von Ihren Erlebnissen in der Pfarrgemeinde in Baltimore. Und diese ganzen Berichte, diese ganzen Podcasts können Sie gerne nochmal nachhören, eben auf unserer Internetseite horeb.org. Und dann bei dem Podcast des Grundkurs des Glaubens. Herr Seidel, jetzt würde mich noch mal interessieren, abgesehen von diesen herausragenden Beispielen, wie eben zum Beispiel in Amerika mit der Nativity Church, wo gibt es denn sowas hier in Europa, also oder im deutschsprachigen Raum? Als ganz herausragendes Beispiel ist mir einzig und allein, muss ich fast sagen, hier der Stift Heiligenkreuz im Wiener Wald, also der Zisterzienserstift, bekannt. Da kann man auch, soweit ich weiß, eben Missionen auf Zeit machen oder eben so ein Klosterleben auf Zeit mal hautnah mitmachen. Und ansonsten fällt mir da eigentlich nichts ein. Kennen Sie im deutschsprachigen Raum keine Orte oder wenn wirklich nicht, warum kennen Sie keine Orte? Und wenn doch, lassen Sie uns mal teilhaben an Ihren inspirierenden Orten.
Genau, es gibt, sagen wir mal, von diesem angenannten Prinzip, dass wir selber zu Jüngern werden und dass wir uns nach denen Leuten, die fern von der Kirche sind, ausstrecken, mit denen wir aber irgendwie Kontakt haben oder Kontakt haben können. Das ist, wo es ganz so, sagen wir, wo es so sichtbar ist. Da gibt es nicht so viele Orte. Es gibt jetzt ein, weil wir das schon so lange irgendwie so machen, wir sind eingefleischt ein bisschen in unser System. Wir haben viele Hauptamtlichen, die alle bezahlt werden, an die wir das irgendwie innerlich delegieren. Sagt, dafür gibt es ja den Pfarrer, dafür gibt es den Pastoralassistenten, die Gemeindereferentin, den Pastoralassistentin und so. Also wir haben ein bisschen wir sind ein bisschen so systemverhaftet. Das muss nicht sein, aber das ist mehr so eine innere Verhaftung, glaube ich. Das liegt nicht nur an, dass wir irgendwie an der Kirchensteuer und so. Das liegt irgendwie auch an unserer inneren Einstellung. Aber es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Pfarrgemeinden, die sich auch auf so einen Weg machen. Es gibt in Österreich jetzt auch zwei Diözesen, in Salzburg und Graz, in denen es solche Pilotpfarrenprojekte gibt, die diesen Veränderungsprozess machen. Und es ist möglich, aber man darf es nicht auch nicht unterschätzen, weil es ist ein längerer Weg, bis ich meine eigene Grundhaltung, das, was ich jetzt immer so gemacht habe, bis ich das dann langsam ändern kann. Es ist Der Papst Franziskus nennt das eine Conversion pastoralis, eine pastorale Bekehrung, eine Bekehrung unserer pastoralen Verhaltensweise. Und diese Bekehrung ist ein laufender, andauernder Prozess. Und erst aus diesem Prozess kommt dann die eigentlich, wenn ich sage, ich will eine Reform, ich möchte was neu machen. Ja, aber die kommt nur aus einer dauernden Anstrengung und auch einem Beschenktwerden vom Herrn, wo ich umkehre. Und deshalb nehme ich gern diese Beispiele her, wo man das sehr deutlich sieht, die auch schon länger unterwegs sind, wo man sagt, wo man nicht denkt, die haben das jetzt begonnen und so, wer weiß, wie das ausgeht, wo man schon, wie bei dieser Rebuild-Gemeinde in Baltimore, wo man schon sieht, da ist das. Die weihen jetzt im Herbst eine neue Kirche an, weil die alte ihnen zu klein geworden ist. Wo man sieht, es gibt die Fruchtbarkeit nach innen, es gibt ganz viele Kleingruppen und Menschen, die sich umeinander kümmern, aber es gibt auch eine Fruchtbarkeit nach außen, auch im Dienst an anderen. Und deshalb nehme ich gerne diese Beispiele her, weil man es klarer sieht und manchmal sieht man es auch in einer anderen Kultur, also uns sehr verwandt in westlichen Kultur, aber in einem anderen Land sieht man manchmal Sachen klarer. Ich war mal in meinem Studium ein Jahr in Paris und einer der Hauptdinge, die ich mitgenommen habe von Paris, war, dass ich unser eigenes Land anders gesehen habe. Ich habe auch da Theologie studiert und Philosophie, aber ich habe unsere eigene Kirche, ich habe diese Situation, wie sie jetzt so bei uns ist, an dem Beispiel Frankreich, ich habe viele Sachen irgendwie relativ früh gesehen, dass wir irgendwie so eine Art kleiner Club sind, so war nämlich die Kirche dort in Frankreich auch und ganz viele überhaupt keinen Kontakt mehr hatten, weil ich es von woanders gesehen habe. Deshalb ist dieses Beispiel, von woanders kann man manchmal auch leichter lernen. Es gibt ein paar Sachen, wo die dann auch anders sind, aber es gibt ein paar Grundprinzipien, die man sehr deutlich sieht, die auch dieselben sind. Grundprinzipien der Fruchtbarkeit.
Wenn jetzt beispielsweise ein leitender Priester oder auch ein Pfarrgemeinderat zugehört hat und sich angesprochen fühlt und jetzt begeistert ist und eben ja diese ganzen Lehren, die man ja auch schon gesichert hat aus den ja positiven und florierenden Beispielen der erneuerten Pfarrgemeinden, sei es nun in den USA oder auch hierzulande, um die umzusetzen, kann der sich dann bei Ihnen einfach melden oder wie läuft es ab? Kann man Pastoralinnovation dann damit beauftragen, einen da zu unterstützen?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, zum Beispiel das Buch herzunehmen, also Rebuild und Jugendrebuild einfach herzunehmen. Und es gibt Pfarrgemeinden, die lesen das dann mal. Die lesen es zusammen. Sie sagen, ja, wir lesen jetzt mal irgendwie so und so viele Seiten und dann treffen wir uns abends irgendwie, essen irgendwie eine Suppe. Und die, die interessiert sind, machen so einen kleinen Lesekreis, beten etwas dafür, lesen dazu und stellen sich gegenseitig Fragen, erzählen, was war mein Highlight, was hat mich besonders angeregt und ja, wo habe ich Schwierigkeiten mit oder was ist total neu, was fordert mich heraus? Und das ist, glaube ich, eine gute Weise, zu sagen, schaue ich mir mal so eine, deshalb ist der Vorteil, weil es gut dokumentiert ist. Das andere ist dann, es gibt von das, was wir als Pastoralinnovation anbieten, sind Rebuild-Erlebnistage, das heißt, in einer Region das einmal vorzustellen. Wir hatten jetzt einen großen Rebuild-Erlebnistag vor den Ferien in Salzburg, wo 230 Leute da waren, aus vielen Pfarrgemeinden, die sagen, wir wollen ein bisschen nochmal schauen, was ist eigentlich dahinter und das etwas sehen. Und so ein nächster Schritt könnte sein, wir haben so zwei Modelle, weil wir glauben, dass wenn man so etwas sieht, dass das Zentrale ist, dass man es umsetzt in einen Prozess, dass man so einen Weg beginnt, dass man nicht nur sagt, wir haben ein hohes Ziel. Ein hohes Ziel kann ja auch einen abschrecken und irgendwie ernüchtern und sagen, da kommen wir nie hin, sondern dass man einen solchen Weg irgendwie klein beginnt. Alles fängt klein an, dass man sagt, ja, wir wollen irgendwo mal dahin. Es ist eine gewisse, es ist eine längere Reise, aber sie ist möglich. Und da bieten wir zwei Formen an. Das eine nennt sich irgendwie Innovationskurs. Das ist so ein erstreckt sich über ein Jahr mit 4 Treffen und wo man sagt, ja, wir wollen, wenn mich zum Beispiel aus dem Rebuild-Buch oder ein Bereich angeregt hat, zum Beispiel die Jugend oder zum Beispiel die Willkommenskultur, dass wir überhaupt neue Leute irgendwie ansprechen können und auf die zugehen. Oder die Männerpastoral oder die Musik, das sind so Bereiche. Dann gibt es den Innovationskurs, wo man sich als Pfarrgemeinde mit einem Projekt dran beteiligen kann in diesem Innovationskurs, wo andere auch dabei sind und die auch in so einem Bereich weitergehen und wo man sich auch gegenseitig stärkt. Das ist eben nicht nur, dass man irgendwas von oben, von einer vorgefertigten Dings lernt, sondern dass man untereinander, miteinander wächst und die Gaben, die die Leute haben, und ganz erstaunlich ist, was sie einbringen, auch voneinander lernt. Das ist das eine. Und das andere ist ein 3-jähriges Programm für Pfarrgemeinden, die sich verpflichten, jetzt bisher immer im Rahmen einer Diözese und so einen Weg mitzumachen, wo man ein Kernteam bildet und sagt, ja, wir wollen einen Erneuerungsweg gehen, ein bisschen auch einen Umkehr- und einen Veränderungsweg. Und das ist dann ein etwas intensiverer Weg. Ein Moment, wo Sie jetzt gerade die Leiter von Pfarrgemeinden angeboten haben und angesprochen haben und diese Seminarreisen in die USA. Es gibt für Leiter von Pfarrgemeinden oder Dekanaten und Pastoralmitarbeiter gibt es jetzt wieder eine Studienreise vom 8. bis 16. November nach Baltimore, wo man einfach etwas intensiver sich mit den Grundprinzipien beschäftigen kann, aber auch in diese Pfarrgemeinde etwas tiefer eintaucht und merkt und ein bisschen in den kleinen Sachen und in den großen Sachen sieht, wie das dort gewachsen ist und auch Fragen stellen kann. Aber auch, das ist der Sinn so einer Reise, auch miteinander. Also nicht nur, dass man von denen lernt, sondern dass man auch in diesen Leuten, die auf dieser Reise beteiligt sind, dass die auch schon während dieser Reise so einen ersten inneren Schritt machen. Also dass sie nicht nur anschauen, keine Touri-Reise, sondern dass sie einen ersten inneren Schritt machen. Das ist die Seminarreise nach Washington und Baltimore. Und aus den beiden Reisen, wo ich bis jetzt dabei gewesen bin, ist immer etwas wirklich hervorgegangen, wo viele Pfarrgemeinden gesagt haben, ja, jetzt gehen wir es an. Wir sind jetzt motiviert, dass wir unsere Leute motivieren und suchen und sagen, wir wollen einen Weg eben hinaus aus diesem sich abfinden mit dem Rückgang, sondern wir haben wieder Hoffnung und Sehnsucht und aber auch merken, wir haben auch Unterstützung, so einen Weg der Erneuerung und unseres Auftrags als Kirche wieder anzugehen in unserer Zeit mit den Leuten, die bei uns sind.
Pfarrgemeinden heute, Pfarrgemeinden morgen, Wege aus der Resignation und Wege zum Neuanfang. Unsere Sendezeit zu diesem Thema ist für heute schon vorüber und darüber haben wir heute im Grundkurs des Glaubens auf Radio Maria Südtirol und Radio Horeb mit Johannes Seidel gesprochen und dafür danke ich Ihnen, Herr Seidel, dem Berater für Pfarrgemeindeerneuerung bei Pastoral Innovation, ganz herzlich. Vergelt's in Gott, Herr Seidel. Dankeschön.
Dankeschön. Ich würde gerne noch zum Schluss ein kleines Heilig-Geist-Gebet sprechen. Darf ich das tun?
Der Heilige Geist hat immer Vorrang.
O Heiliger Geist, du Liebe des Vaters und des Sohnes, gib mir immer ein, was ich denken soll. Gib mir immer ein, was ich sagen soll und wie ich es sagen soll. Gib mir ein, was ich verschweigen soll und wie ich mich dabei verhalten soll. Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen und zu meiner eigenen Heiligung tun soll. Heiliger Geist, gib mir Verstand, um zu verstehen und zu erkennen. Gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten. Lehre mich Methoden und gib mir die Fähigkeit, immer wieder zu lernen. Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden. Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen. Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn. Leite mich und führe mich bei der Ausführung und schenke mir Vollkommenheit beim Beenden. Amen.
Amen. Nach diesem Gebet auch Ihnen an den Empfangsgeräten ein herzlicher Dank. Und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung wie immer gerne bei unserem CD-Dienst bestellen. Die Nummer finden Sie online und auch auf horeb.org können die Podcasts heruntergeladen werden, sowohl zu dieser Sendung als auch zu den genannten vorherigen Sendungen. Und auch alle Buchinfos erhalten Sie sowohl beim Hörerservice als auch im Internet bei den Infos zu dieser Sendung. Aus München verabschiedet sich von Ihnen Ihr Leon Bichler und ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Freitag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.